Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie zur neuen Folge meines Zencast. Home Office. Manchmal weiß ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Heute hatte ich gleich mehrere Besprechungen hintereinander. Besprechungen mit Kollegen, von denen einige teilweise emotionalisiert waren. Ich versuche dann immer, ruhig und sachlich zu bleiben. Doch ich merke, dass es mich Mühe kostet. Ich merke es vor allem am Tonfall meiner eigenen Stimme. Dann rede ich schneller, in einer höheren Tonlage und mache weniger Pausen. Gleichzeitig spüre ich eine Unruhe, einen Druck. Ich stemme mich gegen diesen Sog des innerlichen Aufruhrs an, zwinge mich, ruhig zu sprechen, sachlich zu bleiben. Ich habe auch schon Erfolg damit gehabt, dass ich etwas fest ins Auge fasse. Etwa ein Bild, eine Skulptur oder einfach einen Stift, ein Glas, eine Thermoskanne. Oder ich spüre in meinen Körper hinein, spüre den Boden unter meinen Füßen und erde mich. Die Erdung ist überhaupt wichtig im Alltag. Wenn die Wogen mal wieder hochschlagen, wenn alle durcheinander reden und niemand mehr richtig zu Wort kommt, wenn die Köpfe rot werden und die Emotionen hochkochen, dann suche ich nach einem ruhigen Gegenpol. Insbesondere dann. In den letzten beiden Jahren hat sich unser Arbeitsleben grundlegend verändert. Die Ausbreitung eines Virus und deren nicht absehbare Folgen zwingen uns dazu, noch mehr als bisher online miteinander zu arbeiten. Ich bewege mich schon seit über 20 Jahren täglich im Internet. Ich recherchiere auf den unzähligen Websites und in den Datenbanken des öffentlich zugänglichen weltweiten Netzwerks. Doch ich hatte mich zwischendurch immer wieder mit Kollegen und Bekannten persönlich treffen und heiter oder ruhig sprechen können. Jetzt ist alles anders geworden. Die Kollegen verlassen teilweise ihre Wohnungen nicht mehr und arbeiten fast nur noch von zu Hause aus. Nicht alle Kollegen, das würde auch gar nicht gehen. Und ich selbst fahre noch 4-mal die Woche in die Firma. Aber von meinem Team sehe ich einige Kolleginnen und Kollegen nur noch auf dem Monitor. Wir treffen uns zu Videokonferenzen oder Videofonieren miteinander. Rein technisch ist das durchaus möglich. Es braucht nur eine entsprechend gute Verbindung zwischen unseren Rechnern. Das funktioniert einigermaßen. Was mich aber bedenklich stimmt, ist die rein menschliche Komponente. Die Leute sitzen den ganzen Tag über alleine zu Hause und starren auf Monitor und Tastatur. Zwischendurch gehen sie vielleicht in die Küche oder aufs Klo. Und andere müssen sich nebenher noch um Familienangehörige kümmern. In der Regel die eigenen Kinder oder pflegebedürftige Eltern oder beides. Wo sie schon mal zu Hause sind. Ja. Und diese Familienangehörigen finden sich ihrerseits auf das Leben in einer Wohnung zurückgeworfen. Nicht jede Familie oder Lebensgemeinschaft hat ein eigenes Haus mit Garten. Ich kann in unseren täglichen Videokonferenzen teilweise körperlich spüren, wie sich die Stimmung und die jeweiligen Befindlichkeiten ändern. Ich habe den Eindruck, dass die allgemeine Anspannung langsam gestiegen ist. Meine Kollegen sind nicht unbedingt reizbarer geworden, nein, das nicht. Doch ich glaube, dass sie dünnhäutiger geworden sind. Wir gehen heute auch anders miteinander um. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht nehmen wir heute noch mehr Rücksicht aufeinander. Vielleicht erfahren wir gerade jetzt, in welchem Umfang wir aufeinander angewiesen sind. Und ich spüre mitunter eine Angst im Raum stehen. Eine Angst, dass sich auch noch die letzten festen Strukturen unseres Alltags auflösen könnten. Dann stünden wir jeder alleine da, jeder Einzelne in seiner privaten Raumkapsel. Das könnte ein Albtraum werden. Die Raumkapsel. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen kleinen Raumkapsel. Dieses Bild tritt mir wiederholt vor Augen. Das Fatale daran ist, dass wir von Natur aus keine isolierten Wesen sind. Der Mensch erwächst und definiert sich aus seiner Gemeinschaft mit anderen Menschen heraus. Unsere Gesellschaft, wir mögen dazu stehen, wie immer wir wollen. Die Gesellschaft ist der Nährboden, der Humus, die Substanz unseres eigenen, unseres individuellen Menschseins. Wir sind Menschen, weil wir miteinander leben. Und wir müssen auch miteinander auskommen. Sonst gibt es Krieg und gegenseitige Auslöschung. Also wir sind in erster Linie Mitmenschen. Auch wenn wir uns kritisch oder misanthropisch geben und auf Distanz gehen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir vor allen anderen Dingen miteinander sind. Aus dem Miteinander ziehen wir unsere Kraft. Wir können dieses innere Aufeinanderbezogensein auch Liebe nennen oder gegenseitige Abhängigkeit oder aufeinander angewiesen sein. Worte spielen hier keine Rolle. Entscheidend ist, alleine wären wir nichts und würden rasch vertrocknen und auseinanderfallen. Wenn ich mir diesen Umstand vor Augen halte, nehme ich in der aktuellen Situation eine gefährliche Schieflage wahr. Wir arbeiten und surfen im Internet und fühlen uns mit der gesamten Welt verbunden. Neuseeland oder Kanada ist nur einen Mausklick entfernt. Auf der einen Seite. Doch auf der anderen Seite hocken wir eben alleine vor unserem Rechner. Immer nur alleine. Wir können noch so viel klicken. In diesem Raum, an diesem Schreibtisch, vor diesem Monitor sitzt ein zutiefst einsamer Mensch, der sich nach Verbindungen sehnt. Hinter jedem Mausklick steckt eine Sehnsucht. Und mit jedem weiteren Mausklick wird offenbar, dass die große Versprechung des Internets eben nur aus einer Datenverbindung besteht. Wir hören eine Musik, einen Klang aus dem Lautsprecher. Wir sehen ein Bild auf dem Monitor und das soll es gewesen sein. Das soll unser Leben sein, unsere Verbindung mit dem lebendigen, pulsierenden Leben. Mit jedem weiteren Mausklick bluten wir als Menschen aus. Während sich andere Körperschaften und Firmen daran bereichern, denn mit jedem weiteren Mausklick generieren wir den begehrten Traffic, der sich heute auf vielfältige Weise vermarkten lässt. Ich habe den Eindruck, dass wir kollektiv darunter leiden. Selbst die pausbäckigen oder sich cool gerierenden Jugendlichen, die sich noch wie besessen auf diese ganzen süchtig machenden Online-Games stürzen. Wir werden als Menschen, als gemeinschaftliche Wesen ausgehöhlt und entsubstantialisiert. Ich schalte jetzt besser den Rechner aus. Ich möchte nicht gegen das Internet oder die Internetnutzung anschreiben. Nein. Ich erkenne den Nutzen und Segen des weltweiten Datennetzwerks durchaus. Gerade was die gegenseitige Abstimmung sowie die Versorgung mit Informationen, also mit Nachrichten und Hintergrundberichten anbelangt. Aber auch das Durchführen von Transaktionen, der grenzüberschreitende Handel mit Gebrauchsgütern, das unkomplizierte Buchen von Tickets oder Hotelreservierungen und was dergleichen mehr ist. In diesen Belangen ist das Internet nicht nur eine Bereicherung, sondern teilweise unschlagbar. Das Problem besteht einzig darin, dass wir als Menschen, als fühlende und gemeinschaftliche Wesen nicht mithalten können. Dass wir auf der Strecke bleiben, denn wir brauchen nicht in erster Linie eine funktionierende Datenverbindung, einen Button, auf den wir klicken dürfen, und abertausend Produktangebote, die uns ein Vermögen kosten. Wir brauchen vor allem Verbindung zu anderen Menschen und körperlich-mentale Nähe. Wir brauchen Rührung und Mitgefühl. Wir brauchen konkrete Berührung, ein Anfassen, ein Spüren im Hier und Jetzt und nicht eine Widerspiegelung des Lebens in irgendwelchen bildgebenden Verfahren. Wenn ich an die vielen einsamen, sozial vereinsamten Menschen denke, die sich nach Begegnungen sehnen und stattdessen auf farblich hinterlegte Links klicken und Webseiten aufrufen, dann kommt mir ein ganz anderes Bild. Ich denke an einen Gefängnisinsassen, der sich vielleicht sogar freiwillig hat einsperren lassen, weil seine Freunde und Bekannten auch in Zellen sitzen und der sich durch die Metallgitter seines Zellenfensters die schöne bunte Welt draußen nur noch aus der Ferne anschauen kann. Alle Kostbarkeiten sind nur noch als telegene Ereignisse verfügbar. Der Insasse darf nichts und niemanden mehr anfassen, im Arm halten, in sein eigenes Leben integrieren. Es scheint, als hätte dieser unglückliche Mensch eine digitale Mauer hochziehen lassen. Eine Mauer zwischen der harten, eckigen, dampfenden und riechenden Wirklichkeit und seiner eigenen, durchsterilisierten Gefängniszelle. Merkwürdig ist nur, dass wir uns alle mehr oder weniger selbst eingekerkert und weggesperrt haben. Das aktuell grassierende Virus, die Millionen Menschenleben fordernde Pandemie ist nicht der wirkliche Grund, sondern allenfalls ein temporärer Anlass. Ich stehe auf, trete von meinem Schreibtisch, von meinem Rechner, von dem ganzen Internet zurück und laufe etwas herum. Ich brauche keine aufwendig errechneten virtuellen Räume. Mir reicht der physische Raum, durch den ich mich mittels meiner eigenen Muskelkraft bewege. Ich möchte die Gegenstände in meiner unmittelbaren Umgebung nicht nur sehen, sondern auch anfassen und spüren können. Ich möchte die Gegenwart meiner Mitmenschen spüren, direkt erfahren können. Ich möchte ihnen im Gang, in der Küche, im Besprechungsraum oder wo immer begegnen können. Ich möchte diese Begegnungen nicht durch mediale Krücken gefiltert bekommen. Ich möchte Hände schütteln, die Stimmung im Raum spüren und gegebenenfalls auch die Ausdünstungen von gestressten Körpern riechen können. Ja, denn alles, das zusammengenommen ist mein, ist unser Leben. Ich warte auf das Ende dieser Pandemie gerne und geduldig. Doch ich warte nicht auf das Einlösen von leeren Internetversprechen. Ich muss noch etwas nachschieben. Warum üben das Internet und die virtuellen Erlebniswelten einen so großen, einen so fatalen Reiz auf uns aus? Ich vermute, es hat auch etwas damit zu tun, dass wir der physischen Wirklichkeit Misstrauen. Ich spreche von wir, und du wirst dich vielleicht fragen, wovon redet der bloß? Nein, ich misstraue der körperlichen, der greifbaren Wirklichkeit überhaupt nicht. Schon gut. Ich wende nur ein, du könntest morgen aufwachen und feststellen müssen, dass du all das nur geträumt hast. So wie du vielleicht schon öfters etwas geträumt und im Traum für real gehalten hast, bis der Wecker klingelte und du gar nicht mehr wusstest, was los ist. Verhält es sich nicht so? Wir können uns vielleicht darauf einigen, dass Träume unter einem gewissen Gesichtspunkt nichts als Täuschungen, nur Schein, nur Spiegelungen unseres Geistes, unseres Unbewussten sind. Eben Träume. Doch wer garantiert uns, dass wir nicht irgendwann aufwachen und erkennen müssen, dass wir unser ganzes Leben, unsere ganze Biografie lediglich geträumt haben? So schön oder schrecklich alles gewesen sein mag. Und jetzt komme ich auf die virtuellen Erlebnisräume zurück. Wir wissen zwar, dass diese virtuellen Welten nur künstlich, also virtuell sind. Das können wir gewissermaßen auf der Packungsbeilage lesen. Aber sobald wir uns darin bewegen, sobald wir mal zu spielen, zu interagieren beginnen, vergessen wir das grundsätzliche Aber sogleich und lassen uns einfangen und mitreißen, als sei dieses planvoll inszenierte Spiel die Wirklichkeit selbst. Inmitten der Handlung, inmitten der Interaktion lässt sich nicht mehr deutlich unterscheiden, was wirklich, wirklich und was nur rechnerisch evoziert, also virtuell ist. Das geht erst im Nachhinein wieder. Der lebendig erfahrene Augenblick erlaubt diese Unterscheidung nicht. Ich sitze an meinem Schreibtisch und starre auf den Monitor. Ich lese Texte, E-Mails, Dokumente, Webseiten und betrachte Bilder. Ich drücke auf einen Play-Button und lasse einen Film, eine Animation ablaufen. Zwischendurch führe ich Telefonate, natürlich über das Internet, auch Videocalls, in denen ich meine Kolleginnen und Kollegen, meine Bekannten und Freunde gleichzeitig sehen kann. Wobei das mit der Gleichzeitigkeit so eine Sache ist. Denn ich sehe die anderen immer etwas zeitversetzt, immer verspätet. Wenn ich auf die Lippen meines Gegenübers achte, hinken die Mundbewegungen der gehörten Sprache etwas hinterher. Aber egal. Nach 3 oder 4 Stunden stehe ich auf und merke, dass ich alleine hier sitze. Das hatte ich ganz vergessen. Ich habe fast mit der halben Welt kommuniziert, doch ich sitze alleine in diesem Raum. Bei dem Gedanken daran versetzt es mir einen Stich. All diese Klicks und Interaktionen, sie haben mich nur von der Tatsache abgelenkt, dass ich alleine hier sitze. Ich schließe die Augen und horche in mich hinein. Diese Traurigkeit, diese unfassbare Traurigkeit. Ich folge meinem Atem, nicht vorsätzlich, sondern eher unwillkürlich. Mein Atem, er fühlt sich real an. Überhaupt kann ich meinen Atem spüren. Mein Atem ist Bewegung, ist Leben, ist Pulsieren. Ich spüre, wie sich meine Bauchdecke hebt und senkt, wie mein Zwerchfell arbeitet, wie sich mein Unterleib nach und nach entspannt und mit einer wohligen Wärme füllt. Diese wohlige Wärme ist ein Zeichen dafür, dass ich gerade wieder bei mir ankomme. Ich lebe. Und ich lebe in diesem Körper, der mich mit seinen Bedürfnissen auf Trab in Bewegung hält. Wenn ich keinen Körper hätte oder wenn mein Körper sonst weiter nichts bräuchte, keine Nahrung, keine Wärme, keinen Auslauf, dann könnte ich immer nur so dasitzen und einfach sein. Doch mein Körper ist bedürftig und stellt seine tausend Ansprüche. Und ich folge meinem Körper, weil ich auch keine großen Alternativen habe. Mein Körper? Ich kann ihn mögen oder nicht. Mein Körper ist mein ältester und vertrautester Freund. Gewissermaßen. Mein ältester Weggefährte. Insbesondere seitdem meine leiblichen Eltern verstorben sind. Ich habe meinen Körper durch sie erhalten. Ja, schon. Und ich weiß, mir ist durchaus bewusst, dass auch ich irgendwann sterben werde. Mein Körper wird mir seinen Dienst versagen. Er wird sich erst langsam, dann ziemlich rasch auflösen. Und mit dem Körper werde auch ich mich als diese Person auflösen. Ich werde alles Mögliche zurücklassen müssen. Einschließlich meiner eigenen Persönlichkeit. Und das meiste von dem, was ich vielleicht mal für wichtig gehalten habe, wird sich in schierer Bedeutungslosigkeit verlieren. Es macht keinen Sinn, über die eigene Vergänglichkeit zu lamentieren. Dass unser Aufenthalt in dieser Welt endlich ist, das war von vornherein klar. Doch ich kann immerhin im Jetzt, im gegenwärtigen Augenblick sein. Es liegt einzig an mir. Ich muss mich nicht von jedem Einfall, von jeder Anzeige und Werbung ablenken lassen. Der Lärm der Zeit. Im lebendig erfahrenen Augenblick finde ich den Gegenpol, den ruhigen, den zeitlosen Gegenpol. Auf die körperliche, sensuelle Ruhe folgt die sich öffnende Stille, in der es keine Zeit mehr zu geben scheint. Nur ein klingendes Schweigen, ein grenzenloser Raum, ein nicht fassbares Licht, sowie die Empfindung von einer nicht körperlichen Glückseligkeit. Das ist nichts, was ich einpacken und anderen Menschen zeigen könnte. Doch es lässt mich das eigene Leben mit anderen Augen sehen. Ich staune und bin sprachlos. Meine tiefe Sprachlosigkeit durchzieht meine Rede. Ich schlage jetzt den Gong.